Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen mit mir, Mirko und mit Philipp.
Hallöchen, das ist ganz merkwürdig mal andersrum.
So fühlt es sich an. Ja, wir sind heute hier mit einer coolen Themenfolge. Und zwar wollen wir euch was über ein System berichten und euch natürlich auch sagen, wie man das richtig vorbereitet und unseren Blick darauf.
Also zumindest mitgeben. Wie wir es vorbereiten, ne? Richtig oder
wie
falsch.
Wie man es richtig macht.
Wie man es richtig macht, ja.
Ja, okay, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Aber wir teilen gerne. Ja, genau, wir teilen gerne unsere Erfahrung und natürlich auch du deine Erfahrung, denn du bist heute so ein bisschen im Guru-Sessel, deswegen bin ich.
Ja.
Ich bin eher der Thomas Gottschalk heute.
Du bist der Thomas. Die Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen.
Ja, ist kein anderer Moderator direkt eingefallen.
Jörg Pilawa, vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Aber es geht um Monster of the Week. Genau. Offensichtlich. Cool, ich freue mich. Geil.
Wir fangen einfach mal spannend an und vielleicht, Jörg Pilawa, ich dich gleich in die erste Frage rein. Was ist eigentlich Monster of the Week? Das ist natürlich so für alle, vielleicht wisst ihr gar nicht, was es ist. Gehen wir mal, also wirklich einen Mini-Überblick.
Ja, genau. Also Monster of the Week, die meisten Leute glauben irgendwie nicht an Monster, aber die Spielerinnen und Spieler wissen es besser, denn die wissen, dass es Monster gibt und die Spielerinnen und Spieler haben sich zur Aufgabe gemacht, aus unterschiedlichsten Gründen diesen Monstern den Garaus zu machen oder die zumindest aufzuhalten und davon abzuhalten, die Welt ein bisschen schlechter zu machen. Genau, das Ganze spielt so ein bisschen in dem Genre des Urban Fantasy, würde ich sagen. Das ganze System knüpft an Serien, die ihr alle kennt und die wir hier mehr als einmal angesprochen haben. Also es geht knüpft an Supernatural an, es knüpft an Buffy an, also es ist sozusagen alles mit dran, immer wenn es eben um das geht, worum es eben in dem System geht, nämlich um Monsters of the Week. Also das heißt, jede Woche ein neues Monster, das gejagt werden soll. Das Ganze ist ein PBTA, also Powered by the Apocalypse System, relativ simple Regeln, relativ erzähllastig und fail-forward orientiert, würde ich sagen. Also wenn was schief geht, geht es weiter, schon im System verankert. Genau, relativ easy to learn, würde ich auch sagen. Und das Setting allerdings, außer dass es ums Monsterjagen geht, ist frei. Also das heißt, das Ganze ist schon eher wie die Serie Supernatural, würde ich sagen, in der Hier- und Jetzt-Zeit verankert. Mhm. Aber wie man bei uns im Podcast auch gesehen hat, relativ simpel hackbar für jegliches anderes Setting. Also ich glaube, das könnte man immer und überall machen.
Genau, wobei auf den Charakterbögen natürlich auch irgendwie Skateboard draufsteht und so. Ne?
Oder eine Shotgun oder sowas, das muss man das müsste man halt irgendwie halt abändern, ja, aber.
Genau, ich glaube, was auch noch so benachbart ist, ist irgendwie so X-Files, ist es nicht auch so ein bisschen
absolut.
Mit drin, so mit
oder
so
einem Fringe-Theoretiker,
genau,
also all diese Sachen, bei denen es eben um Übernatürliches geht und was vor allem auch so fallorientiert ist, das ist, glaube ich, das, was es eben ausmacht, dass es einzelne Fälle gibt, die dann je nachdem auch ein riesiges Puzzle, also einzelne Puzzleteile sind und dann ein Gesamtbild für eine Kampagne ergeben. Und ich glaube, das ist auch genau das Core-Gameplay des Ganzen schon, dass es eben darum geht, jede Spielsitzung oder zumindest alle paar Spielsitzungen ein neues Geheimnis, ein neues Monster, eine neue Gefahr, dem man auf die Spur kommen muss und dass man irgendwie aufhalten muss oder da irgendwie ein Problem lösen muss. Und das ist, glaube ich, auch das Core-Gameplay, darum geht es eben und darauf sind die ganzen Playbooks, die wir ja im PBTA haben, auch ausgelegt.
Genau, das hat dann immer so, also ich habe das ja auch schon ein bisschen vorbereitet und das hat dann immer so Dinge wie, man muss erstmal rausfinden, was ist eigentlich los, dann muss man rausfinden, was ist das für ein Monster und dann muss man rausfinden, was hat es für eine Schwäche und daraus ergibt sich dann eigentlich die Hauptkomplikation, die man sich als Gruppe dem Gegenüberstehen sieht und dann muss man sich überlegen, wie bekämpft man etwas, was aus Wasser ist und in einem Schwimmbad existiert und durch die Leitung geht und dann merkt man so, wir haben zwar alle einen Shotgun und ein Skateboard dabei, aber wir müssen wirklich außerhalb der Box denken.
Das ist es. Genau, die Welt ist natürlich da an der Stelle so magisch, wie man möchte. Oder eben nicht, glaube ich. Das ist auch irgendwie ganz schön an dem System, wenn es ums Core-Gameplay geht. Weil ich kann das mit Leuten, die einfach nur Ermittler sind und eine Shotgun dabei haben, machen. Ich kann das Ganze aber auch mit John Constantine dabei, der Feuerbälle um sich schmeißt, machen. Das hängt aber von der Playbook-Wahl und auch von dem Style und Flair, den man am Tisch wünscht und umsetzen möchte. Aber
Genau. Und das haben wir auch alle irgendwie schon erlebt. Also wir haben es auf jeden Fall schon gemeinsam gespielt.
Ja,
das waren stimmt. Wir beide schon Spieler.
Das stimmt, ja.
Da war ich der emotionale Kern der Gruppe, der immer wieder...
tatsächlich der emotionale Kern der Gruppe, immer wieder
ja. Emotional Check-ins gemacht hat und Charaktermomente gesucht hat.
Ihr könnt doch nicht all diese Leute jetzt einfach sterben lassen. Nein! So warst du. Ja, es war gut. Es war sehr gut. Das haben wir gebraucht in dem Moment.
Es hat auch Spaß gemacht zu spielen. Und ich habe ansonsten nicht so super viel Erfahrung damit. Deswegen musst du uns ein bisschen helfen.
Aber wir haben es nochmal zusammen gespielt, da hast du mitgespielt bei mir sogar.
Ah ja, ja. Stimmt. Ja, auf jeden Fall, stimmt. Das war auch gut. Genau. Und ich habe es auch geleitet, ich habe es auch quasi vorbereitet, ich habe es gepreppt. Also ich habe schon das ganze Ding mitgemacht, aber ich glaube, den Löwenteil der Erfahrung bringst du heute mit.
Ja, das glaube ich auch. Also tatsächlich bei mir Monster of the Week neben Dungeon World, das natürlich so der Erstkontakt war. Dungeon World habe ich damals aber nicht verstanden. Ich wusste nicht, was es von mir will, nur als es nur auf Englisch draußen war, das erste Mal. Und dann war Monster of the Week, glaube ich, tatsächlich mein Erstkontakt so richtig mit Powered by the Apocalypse, muss man echt sagen. Und es war direkt One Big Love. Und es war für uns damals eine totale Offenbarung irgendwie, das System. Also aus heutiger Sicht kann ich das nur bedingt so bestätigen, aber also vom System her an sich. Aber so keine Initiative, irgendwie erzählt jeder einfach, was er macht und wann er dran ist und so. Das war damals halt völlig völlige Offenbarung. Also gerade in so actiongeladenen Spielen. Und das war, und genau das haben wir natürlich auch durchgezogen. Also tatsächlich habe ich bisher einige Kampagnen Monster of the Week schon geleitet, unzählige One-Shots. Ich habe auch unterschiedliche Genre irgendwie auch schon oder zumindest Szenarien irgendwie damit abgedeckt. Also ich habe so ein ganz klassisches Supernatural-eskes Monster of the Week schon mal als Kampagne auch gespielt. Da ging es um eine große Engelsverschwörung und Satan, also und Lucifer war am Ende irgendwie der Wanderer, so Diablo-mäßig, der durchs Land gezogen ist und so weiter. Das war super witzig, weil also Main Gag der ganzen Kampagne, die ging auch relativ lang, war, dass der Engel das Handy nicht benutzen konnte. Das war so und deswegen so ein Flipphone irgendwie hatte, was es auch so als Prop am Tisch gab und dann immer er so aufgeschoben cool. hatte, Spiel, das war super witzig. Genau, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und dann haben wir hier im Podcast zwei Staffeln London Dawn, also das heißt ganz anderes Setting für Monster of the Week, nämlich eben ins viktorianische London versetzt, vorbereitet und das habe ich eben auch gespielt und genau, und einige One-Shots, die in unterschiedlichen Szenarien, ich habe auch mal Monster of the Week als Western-Ding gespielt. Das war eigentlich auch ganz, cool. Hat auch gut funktioniert, ja.
Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall, ich glaube, du hast wirklich alles schon erlebt, wenn du sogar schon im Western warst. Mhm. Da kann man wirklich kein Skateboard haben. Was denn das Regelgerüst? Also wir wissen, es ist ein PBTA, also ein Powered by the Apocalypse. Das heißt, wir haben wieder so 2W6, richtig?
Genau, also 2W6. Sozusagen, es gibt keine Skills, sondern es gibt eben Moves, zum einen Basic Moves, aber wenn, also, ne, ich gehe jetzt nur mal ganz grob drauf.
Ist sowas ein. Wie irgendwie so Gefahr widerstehen
genau.
oder sowas.
Genau. Und das ist halt so. Natürlich sehr interessant bei sowas wie Monster of the Week oder bei den ganzen PBTA-Systemen dieser Generation, sag ich mal, aus der das Spiel stammt. Von Michael Sands ist es übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt. Mhm. Genau, und das Interessante ist natürlich, dass die Basic Moves, also die Moves, die jedem zur Verfügung stehen, jeder Figur, natürlich auch irgendwie genau einläuten, was das Core Gameplay ist und was es davon will. Das heißt, wenn man nie auf diese Moves würfelt, dann macht man irgendwie was falsch, weil dann spielt man nicht das, was das System als Core Gameplay auserkoren hat. Nämlich alles genau diese Schritte, die du gerade beschrieben hast. Ja, also das heißt, zu investigieren, zu kämpfen, Sachen, Leute zu verhören, zu suchen, der Gefahr trotzen, wie auch immer. Ja. Also relativ simpel, manche von den Moves, muss man tatsächlich sagen, ist so mein mittlerweile der Blick drauf, manche von den Moves sind ein bisschen clunky, also man merkt dem System sein Alter an, also ja. Das ist ähnlich wie bei Dungeon World ja jetzt auch immer bei uns und das ist, ja, also merkt man schon, manche von den Moves zum Beispiel Investigative Mystery, diese Fragen, die man da stellen kann, ich glaube, das würde heute niemand mehr so designen, das muss man sich am Tisch auch überlegen, ob man da nicht einfach sagt, stell mir halt einfach eine Frage und such dir nicht irgendwie fünf Sachen raus, als drei von den fünf Fragen raus, die da stehen. Erfahrungsgemäß ist immer so ein bisschen mein Problem mittlerweile, hält es natürlich auch den Spielfluss auf, wenn dann jemand sich erst überlegen muss, welche dieser fünf Fragen er jetzt stellt oder sie stellt und und welche davon vielleicht passt, weil sie manchmal doch ein bisschen weit weg sind davon, vor allem wenn man jetzt die klassischen Moves nimmt. Es gibt mittlerweile auch einige Hacks davon, die so ein bisschen ja eher zeitgemäßer sind, würde ich sagen, von den Moves her. Das sind so Fragen irgendwie, where is it, how can I kill it? Ja, okay, und dann ist auch das Mystery vorbei, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise irgendwie schade. Genau, aber sonst relativ simples PBTA. Ich glaube, viel mehr muss man da eigentlich auch gar nicht zu sagen.
Genau, ja, und dann gibt es irgendwie noch so Kicks um Ass und darüber kriegt man dann auch Schaden, glaube ich, ne?
Genau, wenn das Monster gibt dann ein Kampfsystem relativ basismäßig.
Genau, und der Spieler, der hat so Hard-Moves, das heißt, er kann eigentlich immer, oder wenn halt was schief läuft, dann packt er immer die Story weiter nach vorne und je nachdem, was es halt für ein Monster ist, hat man dann oft so Moves, dass das Monster eben sich langsam zeigt und immer mehr Dinge in Bedrängnis geraten und
so. Genau, der Spielleiter oder die Spielleitung in dem Fall macht hat Soft-Moves und Hard-Moves. Wenn euch das interessiert, lest ihr euch nochmal in die PBTA-Theorie ein. Ich glaube, das ist überspannt, den Bogen heute da intensiv drauf einzugehen.
Auf jeden Fall.
Also die scheiden sich aber hier tatsächlich nicht massiv von den anderen. Was ganz interessant ist, was Monster of the Week macht, ist, dass es für jedes Mystery, für jedes Monster, für jedes Geheimnis so eine Art Clock gibt, die nach vorne schreitet und sozusagen neue, ja, ich will es nicht sagen, neue Hard Moves freischaltet, aber sozusagen schlimme Dinge passieren dann, wenn diese Clock sozusagen weiter voranschreitet. Und das ist total spannend, weil es dir oder euch als Spielleitung die Chance und die Möglichkeit gibt, eine Frage zu stellen, die einem super viel Improvisationssicherheit gibt, nämlich, was passiert denn, wenn die Heldinnen und Helden gar nicht da wären? Was würde dann passieren? Was würde das Monster machen? Schritt für Schritt. Und das ist ziemlich cool tatsächlich. Das habe ich mittlerweile für ganz viele andere Systeme auch geklaut.
Auf jeden Fall, das ist ein kleiner Geheimtipp, ja. Was ich auch super finde, ist, dass zum Beispiel auf den Character Sheets man so Dinge ankreuzt und quasi die Charaktererstellung nicht ein Players Handbook ist mit 450 Seiten, davon 40 Spells, sondern man kriegt wirklich so ein Sheet. Am besten kann man die irgendwie alle ausdrucken, habe ich da auch natürlich gemacht, und dann kann man die einfach den Spielern hingeben und dann können die sich entscheiden und dann dürfen die irgendwie, ne, wie man es halt aus PBTA kennt, Kleidungsstil, dann stehen da 10 Stück, man darf einen einkreisen und wenn man das fertig hat, dann ist der Charakter erstellt.
Das ist echt super. Genau, also wenn man das mitnimmt, sollte man natürlich da auch die Playbooks einfach dabei haben, ganz klar. Und ich glaube, sonst muss man gar nicht wirklich groß mit an den Tisch nehmen. Was ich gerne mache, sind noch so Namensschilder, weil die Figuren manchmal ein bisschen abgefahren sein können, da einfach Namensschilder auf den Tisch stellen. Aber ich glaube, viel mehr braucht man da eigentlich gar nicht.
Genau, ich will vielleicht noch eine Kurzübersicht vom Monster und dem Mystery mitnehmen. Also dieses so, was passiert, wenn die Spieler nichts machen, dass man sich selbst so ein bisschen eine Stütze geben kann. Und dann weiß man so, man muss nur noch abhaken oder eine Glock malen oder so, vielleicht so ein Blatt Papier. Und dann ist man eigentlich schon gut. Da das meiste einfach erzählt wird, braucht man da jetzt auch, also Figuren sind wirklich viel am Platz.
Und ja, ich glaube, mit Minis da zu arbeiten oder sowas beschränkt. Genau. Also tut eher schlecht als gut. Ich glaube, man kann schon mal was aufmalen, das muss man auch mal zwischendrin, um mal was zu versinnbildlichen. Sowas wie so Stadtkarten und sowas ist immer sehr cool. Ich habe zum Beispiel damals, als wir diese Monster of the Week Supernatural-mäßige Kampagne hatten, hatte ich halt so eine USA-Karte, wo alle Straßen, also nur die Straßen und praktisch so die Städte kurz nur so markiert drauf waren, super detailliert. Und die habe ich immer ganz groß auf dem Tisch gelegt und dann haben sie immer gesagt, wo sie jetzt mit ihrem Van langfahren und so. Das war cool, weil so das, ja genau, und bei London Dawn hatte ich ja immer diese Gaslight London Karte aus dem irgendwie vom gratis Rollenspieltag von Cthulhu mal irgendwie, die war da mal dabei, genau, und die habe ich auf den Tisch gelegt, auch groß, und die habe ich kopiert, so dass wir da auch drin rumkritzeln können, da irgendwie das Headquarter einmalen, dann weiß ich nicht, jetzt in der zweiten Staffel irgendwie die Brücken, die zerstört wurden, auch einfach mit dem Rotstift rausstreichen lassen und so, dass man so das Gefühl hat, man hat einen Einfluss. Aber man braucht, glaube ich, jetzt keine Miniaturen, kein Grid oder sonst irgendwas. Das ist alles hier
fehl am Platz. Wahrscheinlich ist eher der Blick auf den Prep dann, ne? Also was nimmt man mit, womit lädt man sein Hirn auf und welche Prep-Methoden nimmt man damit? Ich habe mir das damals auch von dir abgeguckt, so einen Opening-Song rauszunehmen und dann dadurch auch den Seriencharakter mehr zu betonen und wirklich ganz arg diese Sachen zu bespielen. Ich habe quasi wie so einen eigenen Soundtrack dann irgendwie mir rausgesucht.
Ist das, was es wirklich, da können wir ja später auch nochmal drüber sprechen.
Ist auf jeden Fall eine Sache, die man gut preppen kann. Was kann man noch so preppen? Was sind so Methoden?
Also, Monster of the Week hat eine Besonderheit, das ist nicht im weitesten Sinne keine Regel, sondern eher eine Mechanik. Das hat Monster of the Week meiner Meinung nach damals und teilweise heute immer noch vielen anderen PBTA-Spielen voraus. Mhm. Es gibt ja in fast jedem PBTA-Spiel, vor allem aus der ersten Welle sozusagen, der PBTA-Hex, aus der auch Monster of the Week stammt, diese Verbindung zwischen den Figuren. Dungeon World hat diese Bonds zum Beispiel und so weiter.
Ja.
So, diese Verbindungen in Monster of the Week sind aber wirklich hands down genial, weil die so hart in die Story eingreifen, weil es plötzlich Dinge sind, wie irgendwie der und der ist eigentlich nur ein Klon. Frag ihn mal, was mit dem Original passiert ist. Und dann sagst du ihm, warum du das Original nicht getötet hast bisher. Oder so, ne? Also, und dann ist plötzlich so, bam, okay, alles klar, offensichtlich wissen wir, da ist ein Klon. Also, das heißt, Prep für die erste Sitzung, das wäre sozusagen mein Ding oder Prep-Methoden, die man braucht. Es gibt im Monster Week Buch, das haben wir bei uns im Podcast auch schon regelmäßig benutzt, so ein Mystery Generatorliste, das ist kein wirklicher Generator, weil man auf nichts würfeln kann, aber es ist so eine, wie so eine Checkliste.
Aber sie hätten die Stichpunkte einfach durchnummerieren können.
Ja, und dann hätte man genau. genau, also es ist so eine Checkliste eher. Benutzt das auf jeden Fall. Es gibt großartige Mysteries auch dafür schon. Es gibt so das Tome of Mysteries und so, da sind einige coole Mysteries schon dabei. Allerdings ist es echt kein Hexenwerk, da so ein eigenes Monster sich zu überlegen. Ihr habt genug Buffy-Episoden, Akte X-Methoden oder sonst wo oder Supernatural-Episoden geschaut. Sucht euch was raus, macht was selbst, keine Ahnung, setzt es um. Das geht relativ zügig, also so, dass wir es immer in einem Teil unseres Podcasts fast umsetzen konnten, so ein ganzes Monster oder Mystery. Das geht relativ zügig.
Was sind die Checkpunkte für so ein Monster-Prep, damit wir mal das so ganz kurz abklappern? Also auf jeden Fall irgendwie so die Schwäche war, glaube ich, ein großer Punkt.
Genau, also es gibt sowas für das Monster, also was kann das Monster überhaupt, was sind sozusagen die Fähigkeiten und Moves, die das Monster hat, welche Schwäche hat das, wie viel Schaden macht das, wie wenn du auch praktisch so ein D&D-Monster dir überlegen würdest.
Ja.
Aber es hat sozusagen immer eine Art von Motivation und es hat immer so eine Art von Verhalten und das ist cool, weil man so ein Monster dann ein bisschen beschreiben kann, also einfach und damit improvisieren kann. Es gibt eben die Schwäche, es gibt die Moves, man muss sich überlegen, ist das Monster allein, hat sowas wie Minions irgendwie, die ausschwärmen, um irgendwas zu tun. Und das ist wirklich ganz cool gemacht, auch in dem Regelwerk, weil es immer wieder so Typen gibt, also wie so Archetypen für jedes Monster und für jeden Minion und man kann sich da einfach wirklich stark inspirieren lassen davon. Genau, und dann hat man so eine Checkliste. Und die Checkliste des Mysteries ist dann auch, fängt an mit dem Hook. Was ist überhaupt der Hook? Was sind die Gefahren? Welche Bystanders gibt es irgendwie? Also welche Figuren sind wichtig? Gibt es jemanden, der will die Figuren davon abhalten, das zu lösen? Jemanden, der sich aus Versehen die ganze Zeit einmischt, ist irgendwie, sind Leute vielleicht eher die Opfer, die gerettet werden müssen. Und das ist hier sehr cool gemacht, weil es wirklich einfach wie so eine Checklist, Locations, weitere Gefahren, das sind so die Dinge, die man sich dafür überlegen müsste. Und es sind halt immer verdammt coole Archetypen, die direkt so aufgeladen sind. Das macht es einem total einfach, finde ich, so ein Mystery zu schreiben, vor allem als erstes Mystery. Und das wäre wirklich mein ganz, ganz großer Tipp, wenn ihr Monster of the Week leitet, vor allem als Kampagne, nehmt wie bei einem One-Shot einfach irgendein zu dem Setting passendes Mystery mit. Denn, und da komme ich sozusagen wieder zurück auf diese Verbindung zwischen den Figuren. Das ist ein so mächtiges Tool, weil du hast das Wort schon häufiger benutzt, wie so eine Art Designer's Bribe auch. Diese Verbindungen, das ist so heftig, weil du baust eine Figur, connectest das zu den anderen und dann willst du ja, dass das auch Teil wird. Ne? Du weißt dann plötzlich, ich bin der Einzige, der weiß, wo Gegenstand XY ist und er will das eigentlich haben, aber ich gebe es ihm nicht, weil ich ihm nicht vertraue, weil ich glaube, er ist Teil einer Prophezeiung oder sonst irgendwas. Das sind ja so richtig loaded Aussagen, die da mit drinstecken und das auf so einer Relationship-Map aufzuschreiben, ist super, ein super wichtiges Tool, weil die Spielerinnen und Spieler wollen ja, dass das Teil der Kampagne wird, sonst würden sie es nicht aufschreiben und das ist gut.
Das heißt, man macht quasi wie so einen Stern und den nimmt man dann in jedes weitere Prep mit und quasi man muss ganz arg aufpassen in der ersten Sitzung und wenn man was nicht auf diesen Stern geschrieben hat, muss man auf jeden Fall nachfassen und herausfinden, wie die Verbindung dazu sind.
Genau, und muss das irgendwie ergänzen. Also es hat jede Figur hat untereinander eine Verbindung, es wird wahnsinnig viel etabliert über die Welt, es fühlt sich fast wie Worldbuilding an und das ist eigentlich schon fast die beste Prep-Methode, weil ich sozusagen ganz Spielerinnen und Spieler zentriert irgendwie arbeite, automatisch in der Prep und da muss man sich, glaube ich, einfach von mitreißen lassen. Also mir ist es wirklich, wirklich, wirklich fast noch nie einem System so einfach gefallen, Fan der Figuren zu sein, was ja immer bei PBTA immer eine der Regeln ist. Oder ist eigentlich auch ja in jedem anderen Rollenspielsystem solltet ihr immer Fan der Spielerfiguren sein und Spielerinnenfiguren.
Jo. Genau, ich glaube, wenn wir so uns generelle Prep-Methoden anschauen, sie funktionieren auch hier.
Ja.
Auch hier funktioniert der starke Start, auch hier funktionieren potenzielle Szenen, auch hier funktioniert eine Liste von NPCs. Ich glaube auch, Secrets. Dass dieses, genau, Secrets, ganz großer Secrets and Clues, ja auch Hinweise zu dem Monster, die man dann frei platziert. Ich glaube, das ist auch, also Sly Flourish ist stark inspiriert von PBTA.
Ja.
Zu dieser Liste gekommen. Und ich glaube, deswegen ist sie auch so leicht zu übersetzen.
Ja.
Aber wenn im Grundregelwerk eine Aufzählung von Dingen, von diesem Mystery Generator drin ist, dann sollte man sich auf jeden Fall den auch bedienen. Ich glaube, ein starker Start ist immer gut.
Ja.
Und was wir ja auch gemacht haben im Podcast war, als wir die Verbindungen kannten der Figuren,
ja.
haben wir uns unterschiedliche Arcs oder Motive daraus herausgeschrieben und haben geschaut, dass wir die dann nochmal bespielen. Also nicht nur die, so ich glaube, wenn eine Verbindung ist, er ist wie ein kleiner Bruder für mich und ich werde ihn immer beschützen. Ich glaube, das ist nicht so ein starkes Theme wie, es gibt einen Klon von XY.
Ja.
Das meine ich gar nicht böse, aber die Spielleitung ist da anders gefordert.
Ja.
Und man hat mehr, dass der Spieler von einem erwartet, dass dieser Klon irgendwann auftaucht. Und sich das aufzuschreiben, war immer relativ stark. Und dann macht ihr ein Trick, ihr nummeriert die durch und dann würfelt ihr da drauf vor der Prep, was
haben
jetzt
auch
heute
schon mal
gespielt
gemacht,
wird. Immer ja. gut, habe ich richtig geliebt und Prep ist, also quasi dieses Erstellen der Spielfiguren ist ja bereits Spiel und
ja.
das darf man
ja.
nicht vergessen. Also das muss später auch euren Prep.
Absolut. Eine Methode, die auch stark war, die hattest du damals mit reingebracht, sozusagen nicht nur Secrets and Clues, sondern dieses Sea of Clues auch, also diese Idee sozusagen.
Von Trail of Cthulhu.
Genau, von Trail of Cthulhu, also das heißt wirklich einfach eine Liste an Hinweisen, so ein bisschen wie bei Brindlewood Bay ja auch.
Eigentlich
ja?
schon,
Und einfach zu sagen, alles klar, da wird investigiert, okay, dann machen wir jetzt mal das und einfach da nicht random, sondern immer passend auf die Situation anzupassen und das dann entsprechend reinzugeben. Also das heißt gar nicht, an diesem Ort findet man X und jenes, wie es in so einem Buchabenteuer in so einem alten klassischen drinstehen würde,
ja.
Sondern wirklich das relativ frei zu machen. Das ist wirklich mal ein ganz großer Tipp, auch für die Prep, sich das so vorzubereiten. Das hat wahnsinnig geholfen. Secrets auch, wenn ich überlege, also ich glaube, diese Monster of the Week-Kampagnen, die wir bei uns im Podcast vorbereitet haben, wären niemals so cool geworden, wenn wir nicht die in der Zeit, oder ich dank dir, die Secrets für mich entdeckt hätte.
Das ist auch ein starkes Tool.
Wahnsinnig starkes Tool. Mit das stärkste Tool dafür.
Ja, wahrscheinlich ist dieses Sea of Clues auch richtig gut. Und
ja.
Natürlich, wir haben das schon drüber gesprochen, es gibt so eine ganze Auflistung von Monstern und Mysteries, die da drin sind. Ich glaube, auch sowas in der Rückhand zu haben, für wenn man merkt, oh, mein Monster, ich muss was vorbereiten und dann eins zu nehmen und zu benden und sich davon inspirieren zu lassen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, so wie man manchmal gerne bei so klassischen Systemen so ein Standard-Dungeon mal leitet, um mal zu gucken, was haben die sich eigentlich dabei gedacht, ist es, glaube ich, auch ganz cool, mal sowas zu leiten und zu gucken, was ist da eigentlich möglich. Und das öffnet dann auch so ein bisschen das Hirn für diese Art zu denken,
Genau. Und vielleicht noch so letzte, das ist nicht nur im weitesten Sinne eine Prep-Methode, eher Kernidee von PBTA. Wirklich der ganz große Appell meinerseits, macht Custom-Moves. Scheut euch nicht davor, Custom-Moves zu machen. Ballert die einfach raus, macht Custom-Moves für alles. Die coolsten Monster of the Week-Momente in allen Kampagnen, die ich bisher geleitet habe, waren, wenn es einen Custom-Move für einen geliebten NPC gab, wenn es einen Custom-Move fürs Monster gab, was irgendwie die Kämpfe spannender gemacht hat. Weil einfach nur Schlagabtausch ist wahnsinnig lame in Monster of the Week. Das hat PBTA aber so an sich, weil es nicht diesen Design-Faktor wie, keine Ahnung, sowas wie D&D 5 oder sowas hat, wo die Kämpfe irgendwie Gameplay und spannend sind, weil dieses einfach, dann kicke ich jetzt mal some ass, alles klar, okay, und dann machen wir uns gegenseitig Schaden, das ist lame. Also diese Custom Moves ist das, was es wirklich, wo das Eingemachte liegt, meiner Meinung nach.
Genau, und auch dieses kreative Arbeiten mit dem Mystery und der Schwäche und dann quasi auch, also was war das irgendwie, das eine war eine Sprache, war das Monster, und das finde ich halt auch eine super lustige Idee.
Das haben wir bei dir mal vorbereitet, das war mega cool.
Und das sind einfach Dinge, da muss man sein Hirn, und dann das zu lösen, der Kampf am Ende, der ist fast trivial, aber immer noch cool, aber es ist halt kein Kampf gegen Drachen auf fliegenden Inseln mit Lava und Echsenmenschen, sondern
ist dann,
das kann dann auch überschaubar werden.
Genau, ist dann der Payoff dafür, dass es einfach spannend wird und dass es davor irgendwie gute Arbeit geleistet wurde.
Okay. Genau. Ja, worauf muss man so achten? Also ich meine, du hast jetzt wirklich auch viel Erfahrung damit. Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Aha, ja, okay.
Was sind so Dinge, die du uns ein bisschen mit an die Hand geben kannst, wo du so drauf achtest, weil du schon viel geleitet hast, was man so vielleicht als Anfänger mitnehmen kann? So.
Ja, gute Frage. Ich glaube, es ist ganz, ganz zentral, auch wenn man, wenn so Kampagnenspiel dazu einlädt, es nicht zu tun, sich an dieser Spielstruktur festzuhalten. Auch wenn es erstmal blöd klingt. Also das heißt, das heißt Monster of the Week macht auch ein Monster of the Week. Also macht keine Abenteuer, also macht nur wenige Sitzungen, wo es keine Thread gibt gerade, wo irgendwie einfach nur investigiert wird. Also weil es lebt davon, dass die Figuren sich untereinander besser kennenlernen und da irgendwie herzerwärmende Szenen und Drama und sonst was haben mit der Welt und untereinander, während sie unter Druck stehen durch eine Gefahr. Also diese Pressure-Cooker-Atmosphäre sozusagen, das ist was sich eigentlich durchziehen muss, meiner Meinung nach. Also es muss immer was zum Lösen geben, weil ihr gebt damit den Spielerinnen und Spielern auch ein ganz mächtiges Tool in die Hand, nämlich die Freiheit, wann sie sozusagen Character Development und Rollenspiel machen wollen und wann eben auch nicht. Und das ist super, super cool. Da würde ich immer drauf achten. Es ist wie, als würdest du D&D spielen und würdest nie kämpfen. So, das ist irgendwie, also wäre irgendwie blöd, würde nicht funktionieren. Oder nur, also nicht so gut.
Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Problematik, die sich daraus ergibt, wenn es quasi so das Pacing so ein bisschen nach unten geht und dann liegt mehr Augenmerk auf den Spieler und Spielerinnen. Ja, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Genau. Ich fand tatsächlich auch diese 6 Stufen des Monsters, dass man immer etwas hat, was das Monster tun kann, wenn die Spieler nichts tun. Und das fand ich sehr mächtig, um so ein bisschen die Daumenschrauben anzuziehen und sowas. Ich glaube, wenn ich irgendetwas vorbereiten würde, dann wahrscheinlich das und dann so die Spieler langsam in die Enge zu treiben. Ich hatte auch das Gefühl, aber dass das Figurenspiel von ganz alleine passiert, genau wie du auch gesagt hast.
So, auch durch diese Connections am Anfang. Das ist es ist wahnsinnig, was das macht. Also es ist richtig, richtig krass.
Ja. Ich glaube, wahrscheinlich entsteht von alleine so ein Meta-Plot oder so ein großer.
Durch diese Connections. Also es ist durch die Background-Stories, durch die Connections, das ist super, super krass. Wir haben das damals, glaube ich, mal hochgeladen sogar, oder? Oder irgendwie mal gezeigt, glaube ich, oder besprochen irgendwie, als die erste Staffel London Dawn war, haben wir uns nach der Erstellungssession, sind wir das mal durchgegangen, dieses komplette Konzept. Das ist wahnsinnig, was da, ne, dann irgendwie, ich bin der 9. von 12 Urvampiren oder sowas, ja, und plötzlich hast du so, boom, loaded, okay, alles klar, offensichtlich wollen wir, dass irgendwie andere davon auftauchen. Also das geht relativ, relativ schnell und der Metaplot passiert von alleine und dann ist so ein bisschen die Gefahr, ne, da widerspreche ich mir jetzt fast selbst, beim Thema, worauf muss man achten oder was muss beachtet werden, es ist sehr verlockend, dann so einfach halt jede Woche ein neues Mystery zu machen, oder wenn es gelöst ist, macht selten welche gleichzeitig, wäre mein Tipp, also lasst dem Mystery auch seinen Raum, wäre ich auch was, also nicht Monster of the Week literally, sondern wirklich eher, ne, also nicht pro Sitzung, sondern eins nach dem anderen, aber immer wieder ein neues und
darf auch mal so 2-3 Wochen dasselbe Monster
sein. Am Tisch, genau. Und dann sozusagen ist es aber schon wichtig, diese Monster irgendwie zu connecten, auch mit dem Metaplot. Das wäre für mich so das, worauf man wirklich achten muss. Also der Metaplot ist schon ein starkes Tool hier. Ich glaube, war jetzt so meine Erfahrung, wenn man einfach nur sozusagen das Handwerk des Monsterjagens bespielt, zu lange, wird's lame. Also weil es auch auf eine gewisse Art und Weise trotzdem redundant wird. Aber hier, weil es sich doch auch wiederholt, ne, immer die Schwäche finden und bla und so weiter. Aber wenn es wirklich um was geht, wenn es plötzlich um was mit dem Metaplot geht, das Monster, das wir da jagen, ist irgendwie der Bruder von dem einen, dann sieht es plötzlich schon ganz anders aus. Und das ist super, super mächtig, nutzt das alles, was da kommt, stellt viele Fragen. Es ist A und O. Ja.
Genau, was ich auf jeden Fall auch sehr angenehm fand bei dir war, dass du sehr frei mit den Informationen umgegangen bist. Also das einfach halt nicht blockiert, sondern hast versucht, die Story nach vorne zu bringen. Ja. Und quasi so ein Fan von den Charakteren zu sein, ist nicht nur mitzuschreiben, was denn ihre Verbindungen sind, sondern auch zu sagen so, hey, das ist nicht irgendein Ermittler, sondern das ist der Ermittler. Und es ist auch der coole Typ. Und die können das und die schaffen das. Und deswegen gebe ich denen jetzt diese Infos. Und deswegen müssen wir dabei zusehen, wie die jetzt die Welt retten. Und das finde ich, also es hat sich als Spieler sehr gut angefühlt und ich würde es auch so quasi mitgeben, so die Kompetenz zu betonen und die Spieler so ein bisschen als die Helden darzustellen, die das System ja auch von ihnen will, weil sie müssen ja eigentlich immer wieder mindestens ein Dorf oder so oder sich selbst retten und halt nicht mit Informationen hinterm Berg zu halten und lieber die Lösung den Spielern überlassen, eine kreative Lösung zu suchen, anstatt das Ermitteln ist schon mal okay, aber das darf sich nicht so anfühlen wie ein so ein Fass ohne Boden, wo man so ins Leere irgendwie reingeht, sondern man muss da immer irgendwie vorwärts kommen. So ein Fail Forward haben wir auch schon gesagt.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch, wir sind ja ganz nativ irgendwie auch schon so bei so Pacing und sowas gerade. Also ich glaube, die Ermittlungsabenteuer oder Ermittlungsrollenspiele haben immer einen ganz großen Fallstrick. Und zwar, wenn du nichts findest, ist es das Frustrierendste auf der Welt. Wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, nachdem du kurz überlegt hast, ist es eine der frustrierendsten Erfahrungen, glaube ich, die man machen kann. Und da muss man wirklich, wirklich aufpassen, dass das nicht passiert. Da müssen einfach notfalls NPCs, die irgendwie helfen können, sonst irgendwas. Es ist ja auch gar nicht Railroady oder sonst was, sondern einfach nur, wenn man wirklich mal gerade die spielt, weil das Problem ist, die Figuren stehen ja nicht am Schlauch, sondern die Spieler wissen dann nicht, was sie machen müssen oder die SpielerInnen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem und da muss man wirklich, wirklich versuchen, entgegenzuwirken, sonst wird das Pacing total schwierig. Also lieber immer vorwärts, 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 vorwärts. Passiert was Schlimmes, alles klar, dann kommt, ihr findet den Bösewicht nicht, dann kommt der Bösewicht zu euch. Ja.
Ja.
Das ist, also, jemand kommt mit einer Knarre rein. Das ist einfach, glaube ich, was Pacing-mäßig hier super, super relevant ist.
Ich glaube, jemand kommt mit einer Knarre rein, das ist auch einfach ein guter Tipp.
Ja.
Das ist immer gut, um das Pacing hochzuhalten, genau. Und das ist auch was der Spielleiter einfach in der Hand hat, so wie auch gefühlt. Und eben diese Informationen zu finden, die Schwäche zu finden, das dann zu lösen, das ist dann auch okay. Und das waren eigentlich immer so die schönen Momente, in denen man geglänzt hat als Figur und sich wirklich gefühlt hat wie der Ermittler und dieser eine Mensch, der dieses Monster ist.
Ja.
Und das war echt richtig, richtig stark.
Absolut.
Ist auf jeden Fall was ich euch noch mitgeben kann, ist immer, aber gerade hier, nutzt Safety Tools, dadurch, dass das Monster im Verborgenen ist und es um Ermittlungen geht. Wenn ihr könnt, macht Lines and Veils. Wenn ihr die Gruppe nicht gut kennt, auf jeden Fall kann ich es immer empfehlen. Und X-Karte benutzen ist wie anschnallen. Wir machen das alle. Hoffentlich brauchen wir es nicht, aber wenn wir es mal brauchen, haben wir es.
Ja.
Pausenkarten sind super, um über den Metaplot zu sprechen. Das fühle ich bei PBTA auch immer. Das heißt, wann immer es darum geht zu sagen, so hey, ich bespiele jetzt einen gewissen Aspekt und man fühlt sich aber damit unwohl, einfach kurz Pause-Taste drücken, kurz drüber sprechen, PvP abklären und sowas, hat bei mir schon Spielrunden und auch Persönlichkeiten gerettet und immer wichtig.
Ja, super, super, super gut. Ja, vor allem, ihr dürft nicht vergessen und das vielleicht auch sowas, was bei Monster of the Week ganz zentral ist, die Charaktere wirken manchmal so ein bisschen wacky und es ist so, naja, aber eigentlich ist es ein Horrorspiel, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, weil, also auf eine gewisse Art und Weise, weil es ist ein looming Monster in der Finsternis, das alle bedroht und niemand ist dem gewachsen, außer die SpielerInnen-Figuren und die auch gerade nur so, dass es risky ist. Das kann auch full-on Horror werden. Das kann natürlich auch so slapsticky Hellboy-Action werden, ja. Aber das hängt immer davon, und das wäre mein ganz, ganz großer Tipp, wenn ihr Monster of the Week leitet, macht euch vorher Gedanken und sprecht, immer unser Tipp, sprecht mit den SpielerInnen am Tisch. Was ist euer Flair, den ihr wollt? Weil das macht so viel aus, nicht nur das Setting, spielt ihr jetzt im Western, spielt ihr in viktorianischen London, spielt ihr in USA der Jetztzeit, I don't know, aber der Flair ist es, investigativ, ist es Action, ist es gruselig, ist es Horror, ist es Splatter-mäßig, wird es emotional, ja, wird es irgendwie eher cool wie so ein Comic? I don't know. Also das müsst ihr, ist alles möglich, das ist auch alles drin, aber ihr müsst euch dessen bewusst sein. Und zwar, und das ist jetzt mein ganz großer Tipp, bevor die Figuren erstellt werden. Weil es gibt gewisse, wenn ihr nämlich sagt, ey, wir wollen praktisch Akte X spielen, dann sortiert einfach die Playbooks vorher aus. Dann sortiert den Hellboy, den Chosen One, schmeißt die alle weg, das braucht ihr nicht, keine Ahnung. Nehmt einfach nur den Flake, den Expert, keine Ahnung, ja. Nehmt nur diese mundanen,
den Mundane,
ja. Nehmt nur diese ganz normalen Figuren, die einfach nur ein Otto Normalos sind, die aber zu viel wissen. Dann habt ihr eine ganz andere Art von Horror plötzlich, weil dann haben die plötzlich nämlich einfach nur eine 38er Police Special in der Tasche und nicht ein Flammenschwert, mit dem sie alles niedermähen können.
Ist nicht einer der Engel, genau. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, dass man, das ist auch möglich, die alle zu bespielen, aber wenn ihr Genre haben wollt, sortiert sie aus. Ja.
Genau, also das ist ein bunter Blumenstrauß, bedient euch daran, ihr könnt jedes Genre irgendwie bedienen damit.
Genau, und gerade für die erste Sitzung ist es natürlich total wichtig, einfach zu sagen, hey, das sind die Sachen, die ich gerne bespielen wollte, wir haben darüber geredet, quasi, was kommt nach der Session Zero, dieses erste Mal richtig zusammen spielen, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, einfach gemeinsam erstellen. Da habe ich auch gelernt, dass es manchmal wichtig ist, den Spieler und SpielerInnen zu zeigen, wie man erstellt. Also was ich schon hatte, war so, ich überlege mir jetzt, wie ich aussehe und dann denke ich 10 Minuten darüber nach und nebendran wurde kurz eingekreist und dann wurde nochmal eingekreist und nochmal Häkchen gemacht, fertig, Charakter erstellt. Und die anderen haben quasi sich mehr Zeit dafür gelassen. Auch da einfach ein bisschen vorleben, ein bisschen sagen, was sind die Erwartungen? Machen wir kurz nur die Striche?
Ja.
Machen wir uns ganz viel Gedanken? Probieren wir es einfach aus? Und dann auch dieser Moment, die Figuren vorzustellen. Das ist für mich immer ein Highlight bei den, bei den PBTAs. Und ich vermisse es, wenn man es nur kurz macht, denke ich mir auch immer so, ach, schade, ich hätte gern mehr über die gewusst. Und gerade hier auch mit den Verbindungen natürlich total wichtig. Das kickstartet quasi fast alleine.
Ja, es ist super der heftige Katalysator in dem System. Also wirklich das, was es auch so unique gemacht hat, jetzt vielleicht nicht mehr unique mittlerweile, aber trotzdem besonders und schön.
Ja.
Genau, da vielleicht der ganz große Tipp an das, was du gerade gesagt hast, anknüpfen, play to find out. Einfach den Leuten sagen, macht ein paar Kreuze, überlegt euch was, das Konzept muss irgendwie cool sein und der Rest, play to find out. Wie seht ihr genau aus? Gucken wir dann im Spiel. Wird sich eh alles verändern, kann sich auch alles verändern, soll es auch. Genau.
Ja.
Ansonsten habe ich, glaube ich, schon viel oder genug gesagt zur ersten Sitzung. Ne? Nehmt ein Mystery mit in petto, eins, was nicht so komplex und schwer ist.
Das ist auch wichtig, ja.
Genau, irgendwie, dass ihr einfach mal, weil ihr wollt die Figuren erstellen, ihr wollt, das dauert alles und dann ein Mystery zu haben, was man in 1,5 Stunden einfach lösen kann und das vor allem darauf aus ist, zu zeigen, wie cool die neuen Figuren sind. Das ist mega, mega geil, ja. Also lasst die ruhig alles benutzen, was sie haben. Und manchmal, das war zum Beispiel bei mir, kleine Anekdote, bei dieser USA Supernatural-mäßigen Kampagne,
habe ich
hatte nichts. Also ich hatte einfach so ein Mystery und war so, okay, da in der Highschool, da versterben Leute, so, I don't know, dann sind wir dahin. Dann gab es irgendwie ging es irgendwie darum, dass eine Teenagerin, die sich rächen wollte an allen, die sie nicht mochten, weil sie ein bisschen Außenseiter war, von irgendeiner ominösen Person in Menschenhaut eingebundenes Buch in die Hand gedrückt bekommen hat, so einen Rachedämon beschworen hat, der hat die Leute gesnatcht. So, und die alle so im Sumpf in der Umgebung in Louisiana verschachert. So, und das war easy as it gets. So, und dann haben die das rausgefunden, waren da, das war super, super easy, ganz spannend, so wie ich es gerade gesagt habe. Und dann hat unser Engel damals mit so einem, ähnlich wie bei Dungeon World, der Paladin Move, gibt es auch so einen Heil-Move und wenn man den nicht so ganz gut würfelt, dann nimmt man die Krankheit oder den Schaden auf sich.
Mhm.
Genau. Und dann nutzt solche Chancen, weil das echt kampagnenweichenstellend sein kann. Und dann hatte er natürlich diese Krankheit an sich. Ich wusste noch gar nicht, was das für eine Krankheit ist. Und dann habe ich einfach so random Symptome, wie so Secrets reingeschmissen. So, und irgendwie, du kannst jetzt gar nicht aufhören, da auf den einzuschlagen gerade und so, ne? Und dann ging es plötzlich die ganze Zeit, fuck, wir müssen jetzt unseren Engel heilen. Und das war natürlich ein ganz anderes Ziel plötzlich. Wir hatten noch gar keine Kampagne, nur ein One-Shot. Und wir haben, glaube ich, erstmal 2, 3 Mysteries ging es darum, eine Heilung für den zu finden oder cool. So. Cool, macht das, benutzt es. Und sowas kann der Kickstart sein.
Genau, also da offen zu bleiben für die zwischenmenschlichen Sachen und auch einfach inspiriert zu sein. Ich glaube, die Problematik ist ein wenig, die Zeit bei der ersten Sitzung. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt nach der Erstellung, kann es durchaus sein, dass ihr fertig seid. Ich würde meinen Hut immer dafür in den Ring werfen, noch ein klein wenig zu spielen, damit immer, nicht die erste Sitzung nur Erstellung ist. Und wenn es nur mal ein Monster ist, bei dem man schreit, oh mein Gott, nur Feuer kann es verletzen, und die dann halt irgendwie Feuer machen müssen oder so, um dann dagegen zu kämpfen. Ja. Das ist gut, was ich auch schon gespielt habe. Bei dir war, als wir Kinder waren in einem Haus und dann dann kam quasi, also hat es angefangen wie so ein Horrorplot und wir waren da irgendwie als YouTuber drin und quasi Teenager und dann kamen die richtigen Leute rein, haben die Tür eingetreten und sich mal um das Monster gekümmert.
War aussichtslos und dann lief Back in Black, die Tür wurde eingetreten und du durftest einen coolen One-Liner sagen.
Genau, es war richtig stark. Ja. Ich glaube, sowas ist auch gut und weil es auch das Framing gleich bringt, dann ist man in diesem Haus, man kann dann vielleicht dann dort kurz ermitteln, man hat einen klaren Schauplatz. Und dann ist man erstmal nicht in der Stadt unterwegs.
Auch cool, als Cliffhanger, theoretisch die Tür wird eingetreten und der One-Liner und dann spielen wir das nächste Mal weiter. Kann man auch machen.
Ja, auch cool, ja. Auch cool. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und mit den kleinen Kids kann man vielleicht auch die Moves schon einmal irgendwie machen, die Basic-Moves.
Haben wir auch so gemacht,
Genau, fand ich auch sehr stark. Dann hat man wie so einen Tutorial-Modus. Fand ich eigentlich echt ein netter Workaround. Ist, glaube ich, auch aus irgendeinem aus einem Actual Play
ist inspiriert. Von Will Wheaton geklaut,
Genau. Also Clown, Buffy, so schaut Angel, schaut
Cloud
X-Files und klaut alles.
Ja, klar. Absolut, ja. Das ist ganz krass. Ja, vielleicht einen ganz, ganz großen Tipp. Du hast es vorhin schon angesprochen, den ich noch mit an die Hand geben will. Ich glaube, das muss man nicht so machen. Das ist nur eine Perspektive, die ich auf das System habe oder auf diese Art von Spiel. Und zwar versucht es so serienhaft wie möglich zu spielen. Also fernsehserienmäßig. Das hat für mich bisher wunderbar funktioniert. Wir haben immer einen Intro-Song. Wir haben, also das hatte ich vor allem bei dieser Supernatural-mäßigen Kampagne, hatten wir einen Intro-Song. Wir hatten, den lief immer Bad Company als unser Intro-Song, das weiß ich noch.
Cool, cool.
Ich hatte den damals noch geschnitten mit so Soundeffekten dabei und so. Es gab immer eine Opening-Scene. Wahnsinnig starkes Tool, weil ihr einfach Sachen zeigen könnt.
Die Kamera zeigt quasi.
Die Kamera zeigt Orte, Dinge, ne? Also ich habe dann so, dann kam, weiß ich noch, da hatten wir einmal damals so ein Nemesis, so eine Sammlerin von paranormalen Gegenständen oder Beschafferin, so Tomb Raider in Böse praktisch, die einfach so die Lady in Red in so einem roten Kleid kam und dann hatten wir so eine coole Szene am Anfang, wie die einfach so lief irgendwie, weiß ich gar nicht, irgendein Rocksong halt und dann ist so ein rotes Cabrio angefahren, die Frau kam raus, man hat nur die Stöckelschuhe gesehen, wie die in die Tankstelle läuft und irgendwie nur sowas hinklatscht und sagt so, haben Sie diese Leute gesehen? Ich suche diese Leute, ja. So und so weiter und irgendwie dann mit diesem 17-Jährigen da hinter der Theke irgendwie flirtet und so und der so, ja, die sind da und da und da und dann sieht man, wie die da wieder rausgeht und dann schmeißt sie das hin und es ist der Steckbrief der Figuren, so, ja. Also so und dann kommt erst der Intro-Song und dann startet ihr in die Sitzung rein, ganz normal. Mega cool, weil die direkt wissen, oh mein Gott, heute wird noch diese Frau im roten Kleid auftauchen. Und das ist so, das ist auch ein richtiger Katalysator auch, weil alle die ganze Zeit dann plötzlich drauf warten, was passiert, wie hat es jetzt damit zu tun? Schon mal das Monster zeigen, wie das irgendwie jemanden tötet oder entführt.
Es schafft einfach Atmosphäre am Tisch, glaube ich, und das ist sehr wichtig. Und wenn, also die Emotionen, die man mitbringt als Spielleiter, die findet man oft auch am Tisch wieder. Ja. So, und ich glaube, so etwas mit einem Elan vorzutragen und dann noch den Intro-Song zu haben und da eine gewisse Stimmung reinzugeben und auch zu, also ich habe das dann oft so beschrieben, was die Kamera zeigt. Also ich habe quasi, die Kamera zeigt uns nur die Straße und dann tropft was von oben herunter und das zoomt auf diesen Fleck und in dem Fleck ist die Stadt und dann auf einmal ist da so ein Opossum und es wird irgendwie erschossen und dann
macht
ein
Typ.
Und ich habe tatsächlich auch wirklich wie so ein Intro auch immer so gesagt, was da auch so passiert und so beschrieben. Und das hat richtig dazu geführt, dass ich als Spielleiter Platz bekommen habe. Also es wurde auch erwartet, dass ich etwas erzähle. Ja. Und ich habe quasi mich dadurch etabliert und es gab auch einen Vorhang. Es war so, wir haben jetzt geredet, okay, jetzt fangen wir an zu spielen. Und dann sind wir gestartet und diese klare Abtrennung, die hat echt geholfen.
Das ist super stark. Auch Tipp, ein starker Start. Weil du gesagt hast, Intro, das du erzählst, auch cool, die Spielerinnen und Spieler ein Intro erzählen lassen, habe ich auch gemacht.
Ah, cool.
Habe ich auch so gesagt, so der Song läuft und dann so, okay, erzähl mal jeder eine oder zwei Szenen, wie man so eure Figur in so einem Supercut-Zusammenschnitt irgendwie sieht. Das ist cool, ne? Wir haben zwischendrin auch so Montagen mal einbauen, auch geil, passt für Monster of the Week, wahnsinnig gut, ne? Die haben rausgefunden, was ist das Monster, alles klar, jetzt machen wir so eine Gear-Up-Montage. Cooler Rocksong an oder Song, der zum Setting passt, keine Ahnung, beim besten Ding, dann spielen wir das Lied vom Tod oder so an und dann beschreiben wo wie sieht die man so, euch? Wo, wie genau. Sieht ihr, wie sieht eure Basis aus und dann beschreiben die da, welche Waffen sie irgendwie einstecken und wie einer völlig überprepared ist, der andere einfach nur so das Messer in den Stiefel steckt und ready ist und so. Also, ne? Ja, man hat okay. So irgendwie, ist cool, weil jeder kann dann nochmal glänzen. Das ist wahnsinnig cool. Benutzt es mit der Musik, Playlist, Musik in so einem System, das ja vor allem irgendwie auf Coolness ganz oft aus ist. Mega ja. Geil. Also ist wirklich mein großer Tipp.
Genau, ich glaube, Musik trägt immer sehr viel dazu bei. Und also ich habe gerade vor kurzem hat mir eine Spielerin berichtet, dass sie sich jetzt immer diesen einen Soundtrack anhört, den wir beim Rollenspiel benutzen, weil sie ihn so cool geil. Findet und hört es beim Arbeiten. Also auch das geil. Ist durchaus cool. Auch normale Musik, die man hören kann. Aber die bewegt Menschen und gibt ein gewisses Gefühl vor. Und wenn ihr dieses Heroische irgendwie einfangen könnt, ja. In der Musik ist super stark. Ja, absolut. Ich glaube, ihr bräuchtet so 3 Playlists Minimum. Ihr braucht eine ruhige für in der Stadt, die vielleicht so ein bisschen plätschert, vielleicht ein bisschen Ambient. Eine richtig coole für den Kampf, wo es auch so awesome ja. Und ein bisschen gefährlich wird. Und dieses Intro und der Rest, der kommt dann. Das findet ihr dann während dem absolut. Spiel. Ich glaube, der Rest passiert. Ja, ja. Was Atmosphäre angeht, ansonsten darüber hinaus würde ich sagen, ist eigentlich nicht mehr so viel nötig. Es ist nicht so wie bei Vampire, dass ich so sagen würde, auf jeden Fall Kerzen und Licht aus.
Ja.
Es ist schon ein gemeinsames Storytelling. Ist auch cool, wenn man es ein bisschen dimmen kann, das Licht. Aber die Handouts und es gibt ja keine Figuren. Also
nee.
Versucht lieber, die Spieler dazu zu motivieren, gemeinsam zu erzählen und den Skill im Notfall auch beizubringen, wie man eine Szene beschreibt. Und das wird, glaube ich, allen in die Karten spielen. Und was ich auch sagen ja. Kann, ist, man lernt viel von diesen PBTA-Sachen. Das gibt ja einige benachbarte Systeme, auch einige davon, die ich gespielt habe. Und ich habe eigentlich von allen denen immer irgendwas mitgenommen. Ja. Bei Monster of the Week auf jeden Fall haben wir schon über die Prep-Methoden gesprochen. Ja.
Bevor wir da hingehen, eine Sache, eine mini kleine ja. Sache habe ich nämlich noch. Thema Atmosphäre.
Ja.
Du hast gerade auch Handouts angesprochen. Tatsächlich ja. was in Monster of the Week nicht im System verankert ist. Was ich aber immer machen würde, wenn ihr die Zeit und die Chance habt dazu, macht Handouts. Also das ist super einfach in Zeiten von etwaigen KIs, die ihr benutzen könnt dafür. Macht Zeitungen, in denen irgendwie ein Artikel ist, macht, wenn ihr irgendwie einen Krankenhausreport schreibt, lasst ihr euch den einfach fix von der KI schreiben, macht oben ein Logo von irgendeinem erfundenen Krankenhaus drauf und legt das hin. Das ist cool. Ihr braucht nicht alles da irgendwie in Handouts, ne? Es ist kein ja. Nordic Lab, aber einfach mal zwischendrin einfach mal so ein Handout, mal alle paar Sitzungen auf dem Tisch, macht wahnsinnig viel für die Atmosphäre, weil ihr das ja auch so anpassen könnt, dass ihr euer Setting irgendwie unterstreicht. Das ist geil.
Habt ihr coole Dinge zu Hause, die ihr nicht gerne wegwerft? Benutzt sie als Props oh, im
ja.
Spiel.
Oh ja.
So, ja. Ich habe hier so ein kleines Holzkästchen, das war bestimmt schon 3-mal ein Prop in einem Spiel geil. Von mir, weil ich es so schön finde. Ich habe es noch nie weggeworfen. Ich finde es super geil. Schön. Macht es. Ja, macht legt es, ja. Tarotkarten. Benutzt Dinge von außerhalb.
Ja. Absolut. Genau, du hast über benachbarte Systeme gesprochen. Ja, kann man, glaube ich, ganz viel mitnehmen. Was würdest du sagen, sind denn benachbarte Systeme von Monster of the Week?
Genau, ich glaube, fast alles, was so in diesen neueren PBTA-Teilen mit reingeht. Ich glaube, Rippers ist da mit dabei. Wir haben schon einmal Trail of Cthulhu.
Genau, Rippers ist ja Savage World, ne? Rippers Savage World.
Genau, aber ja. Quasi auch Monster Hunting und Aufklärung und sowas ist auf jeden Fall drin. PBTA, glaube ich, adjacent ist Brindlewood Bay. Der Sea of Clue ist ja, aus ja. Trail of Cthulhu.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, was da noch groß dabei ist. Glaube ich, Vampire the Masquerade, die neueste Edition, ist bestimmt auch noch benachbart.
Die ganzen World of Darkness-Geschichten oder alles, was mit so Urban Fantasy zu tun hat, auch so eine Stadt zu bespielen, wenn ihr nicht rumreisen wollt und so, glaube ich, kann man sich auch gut von Urban Shadows.
Dresden Files, abfangen. Fate, ja, ja, Urban Shadows, total.
Genau.
Und wir sagen das halt auch, oder warum reden wir darüber? Weil es unheimlich wichtig ist, von Dingen zu klauen. Also nicht nur die ja. Story, aber halt auch das Setting. Irgendwas inspiriert euch, dann könnt ihr sicherlich auch mit Monster of the Week diesen Teil bespielen. Ja. Vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren und macht dann so ein Dresden Files Ding und einer ist der Magier, einer ist die Journalistin absolut. Und sowas und dann kann man genau da reingehen oder man kann auch kleine Mechaniken als Custom Moves verwenden.
D&D, wie oft haben wir D&D benutzt, ne? D&D genau. Einfach Monsterhandbuch auf, Monster raussuchen, das was da die Epic Actions oder wie es eben Legendary ja. Actions einfach in Move umformuliert, zack und dann habt ihr euer Monster. Also es ist wirklich, guckt da einfach alles, was mit Monstern auch zu tun hat, ist wirklich Nachbarn
wahrscheinlich, und wahrscheinlich klauen. Ja, also, das ist richtig gut.
Ja. Cool. Ja, gut. Ja, ich glaube, erstmal alle Fragen beantwortet, würde ich sagen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig von meiner Begeisterung für das System abgeben. Der Mirko hat es zwischendrin schon mal so ein bisschen versucht, ist bisher noch nicht so viel zum Leiten gekommen, aber ich glaube, eben hat es
zu viel zu tun. Es ist zu viel zu tun.
Das ist leider immer das Problem. Genau.
Aber tolles System, ja.
Genau, probiert's mal aus. Sehr, sehr
cooles System. Ich habe auch jetzt Lust da drauf. Wir haben gerade so drüber geredet. Ich auch. Das ist ein X-Files-Ding, finde ich schon gut. Vielleicht, wo so Horror so mit drin ist. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht beim nächsten Slot da. Ja, bin wieder heiß.
Ja, ja, okay. Gut, dann viel Spaß mit Monster Hearts. Monster Hearts, sag ich mal, zu The Week, Entschuldigung. Mit Monster of the Week.
Ist auch benachbar,
das stimmt. Viel Spaß mit Monster of the Week und dann wünsche ich dir und euch eine rollenspielreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.